Vier Arten der Gewaltanwendung kamen in Betracht: Sabotage, Guerillakrieg, Terrorismus und offener Aufstand. Wir entschlossen uns zu der ersten Methode, zur Sabotage, und wollten alle ihre Möglichkeiten restlos ausschöpfen, ehe wir uns für ein anderes Kampfmittel entschlössen. Angesichts unseres politischen Hintergrundes fiel die Wahl nicht schwer. Sabotage konnte ohne Verluste an Menschenleben vollzogen werden und bot die größte Hoffnung für künftige Rassenbeziehungen. Bitterkeit würde in Grenzen gehalten und falls unsere Aktionen erfolgreich sein sollten, könnte eine demokratische Regierung Wirklichkeit werden. Dies war es, was uns in jener Zeit bewegte und was wir auch in unserem Manifest zum Ausdruck brachten. Wir als Mitglieder von Umkhonto weSizwe haben immer versucht, Befreiung ohne Blutvergießen und Bürgerkrieg zu erreichen. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt hoffen wir immer noch, durch unsere anfänglichen Aktionen jedem klarzumachen, in welch katastrophale Situation uns die nationalistische Regierungspolitik führt. Wir hoffen, dass die Regierung und ihre Anhänger noch rechtzeitig Vernunft annehmen, bevor es zu spät ist, auf dass beides, die Regierung und ihre Politik, noch geändert werden können, bevor wir das entsetzliche Stadium eines Bürgerkrieges erreichen. Der ursprüngliche Plan gründete auf einer sorgfältigen Analyse der politischen und wirtschaftlichen Lage unseres Landes. Wir wussten, dass Südafrika zu einem großen Teil auf ausländisches Kapital und den Handel mit dem Ausland angewiesen war. Unserer Meinung nach würde eine planmäßige Zerstörung der Kraftwerke und Störung der Schienen- und Telefonverbindungen Kapital dem Lande fernhalten. Es wäre schwieriger für Güter aus den Industriegebieten, die Seehäfen rechtzeitig zu erreichen. Dies hätte auf lange Sicht eine Schädigung der Wirtschaft des Landes zur Folge und könnte daher die Wähler des Landes zwingen, ihre Haltung zu überprüfen. Man wollte Attacken auf das wirtschaftliche Leben des Landes mit Sabotage von Regierungsgebäuden und anderen Apartheid-Symbolen verbinden. Diese Attacken würden unserem Volk als Inspiration dienen. Sie würden ein Ventil für diejenigen schaffen, die auf gewaltsame Methoden drängten. Damit könnten wir auch unseren Anhängern beweisen, dass wir eine entschiedenere Haltung angenommen hatten, um die Gewalt der Regierung zu bekämpfen. Darüber hinaus glaubten wir, mit einer sorgfältig geplanten Massenaktion und den daraus zweifellos folgenden Massenrepressalien in anderen Ländern Sympathie für unsere Sache zu erwecken und damit größeren Druck auf die südafrikanische Regierung ausüben zu können. Das war der damalige Plan. Umkhonto sollte Sabotageakte ausführen. Aber von Anfang an wurden seinen Mitgliedern strikte Anweisungen gegeben, unter keinen Umständen bei der Planung oder Ausführung ihrer Operationen Menschen zu verletzen oder gar zu töten. Die Unternehmungen von Umkhonto wurden von einem nationalen Oberkommando kontrolliert und geleitet. Das Oberkommando bestimmte die Taktiken und Ziele und war für die Ausbildung und Finanzen verantwortlich. Dem Oberkommando unterstanden die regionalen Kommandos, die wiederum für die Leitung der örtlichen Sabotagegruppen verantwortlich waren. Die regionalen Kommandos waren ermächtigt, solange sie den Richtlinien des Oberkommandos folgten, die Ziele ihrer Angriffe selbst zu wählen. Außerhalb dieser Richtlinien durften sie nicht arbeiten und hatten demnach auch keine Befugnis, etwas zu unternehmen, was Menschenleben gefährden würde oder nicht in den gesamten Sabotageplan passte. Zum Beispiel durften Umkhonto-Mitglieder niemals bewaffnet tätig sein. Umkhonto hatte seine erste Operation am 16. Dezember 1961 mit Angriffen auf Regierungsgebäude in Johannesburg, Port Elizabeth und Durban. Die Auswahl dieser Ziele ist ein Beweis für unsere politischen Grundsätze. Hätten wir es darauf abgesehen, Leben zu zerstören, dann hätten wir Ziele ausgesucht, wo Menschen zusammenkommen und nicht leere Gebäude und Kraftwerke. Sabotageakte, die vor dem 16. Dezember 1961 verübt wurden, stammten von anderen Gruppen und standen in überhaupt keinem Zusammenhang mit Umkhonto. Tatsächlich bekannten sich später andere Organisationen zu diesen und ähnlichen Vorfällen. Das Manifest von Umkhonto erschien an dem Tag, an dem die Operation begann. Charakteristischerweise war die Reaktion der Weißen auf unsere Aktionen und das Manifest gewaltsam. Die Regierung drohte, strenge Maßnahmen einzuleiten und rief ihre Anhänger auf, standzuhalten und die Forderungen der Afrikaner zu ignorieren. Die Weißen unterließen es, Änderungen vorzuschlagen. Sie beantworteten unseren Aufruf damit, dass sie den Lagergeist beschworen. Die Reaktion der Afrikaner jedoch war ermutigend. Plötzlich schöpfte man wieder Hoffnung, Dinge kamen ins Rollen. Die Bevölkerung der Städte wartete begierig auf Neuigkeiten. Die anfänglichen Erfolge lösten große Begeisterung aus. Man begann zu spekulieren, wann man wohl die Freiheit erringen würde. Aber wir in Umkonto beobachteten die Reaktion der Weißen mit Besorgnis. Schwarze und Weiße zogen sich in verschiedene Lager zurück. Und die Hoffnung, einen Bürgerkrieg vermeiden zu können, wurde immer geringer. Die weißen Zeitungen brachten Meldungen, dass für Sabotage die Todesstrafe eingeführt werden sollte. Wenn das so war, wie konnten wir die Afrikaner weiterhin vom Terrorismus abhalten? Eine große Anzahl von Afrikanern war schon in früheren Rassenunruhen umgekommen. Als der berühmte Afrikaner Masabala 1920 im Gefängnis von Port Elizabeth festgehalten wurde, wurde eine 24-köpfige Gruppe von Afrikanern, die zusammengekommen waren, um seine Freilassung zu fordern, von Polizisten und weißen Zivilisten getötet. 1921 starben mehr als 100 Afrikaner in der Bullhook-Affäre. 1924 wurden mehr als 200 Afrikaner getötet, als der Verwalter von Südwestafrika eine Kommandoeinheit gegen Menschen vorgehen ließ, die gegen die Hundesteuer protestierten. Am 1. Mai 1950 starben 18 Afrikaner bei Schießereien der Polizei während eines Streiks. Am 21. März 1960 starben 69 unbewaffnete Afrikaner in Sharpeville. Wie viele Sharpevilles sollte es in der Geschichte unseres Landes noch geben? Wie viele Sharpevilles kann das Land noch verkraften, bis Terror an der Tagesordnung sein wird? Was wird aus unserem Volk, wenn dieses Stadium erreicht ist? Wir glaubten sicher, dass wir am Ende erfolgreich sein würden. Aber was würde das uns und unser Land kosten? Und wie sollten dann Weiße und Schwarze jemals wieder in Frieden und Harmonie miteinander leben können? Vor diesen Problemen standen wir. Und dies sind die Entscheidungen, die wir trafen. Aus Erfahrung waren wir davon überzeugt, dass ein Aufstand der Regierung zu viele Möglichkeiten bot, unsere Leute wahllos abzuschlachten. Aber gerade weil der Boden Südafrikas schon mit dem Blut unschuldiger Afrikaner getränkt war, fühlten wir uns verpflichtet, auf weite Sicht hinaus Gewalt mit in unsere Pläne einzubeziehen, um uns gegen Gewalt verteidigen zu können. Falls Krieg unabwendbar war, wollten wir ihn unter den für unser Volk günstigsten Bedingungen führen. Die Guerillakriegführung war für uns die günstigste und bedeutete für Menschenleben auf beiden Seiten das geringste Risiko. Wir beschlossen daher, in unseren Plänen für die Zukunft, die Möglichkeit der Guerillakriegführung mit einzubeziehen. Alle Weißen machen ein Militärtraining durch, das uns Schwarzen nicht offen steht. Unserer Meinung nach war es daher äußerst wichtig, eine Gruppe von Männern heranzubilden, die die nötige Führung übernehmen könnten, wenn ein Guerillakrieg notwendig sein würde. Die Vorbereitungen dazu mussten getroffen werden, bevor es zu spät war. Auch musste eine Gruppe Männer für die Verwaltung und andere Ämter ausgebildet werden, damit die Afrikaner die nötigen Voraussetzungen hätten, in einer Regierung dieses Landes mitzuwirken, sobald uns dies möglich sein würde. Zu diesem Zeitpunkt wurde beschlossen, dass ich an einer Konferenz der Panafrikanischen Freiheitsbewegung für Zentral-, Ost- und Südafrika teilnehme, die 1962 in Addis Abeba stattfinden sollte. Im Anschluss an diese Konferenz sollte ich dann eine Tour durch afrikanische Staaten machen, um Ausbildungsmöglichkeiten für unsere Soldaten ausfindig zu machen. Außerdem sollte ich mich um Stipendien für unsere afrikanischen Studenten bemühen. Ausbildung auf diesen beiden Gebieten wäre auch dann notwendig, wenn eine Änderung der Lage mit friedlichen Mitteln zustande käme. Man würde Administratoren brauchen, die gewillt und in der Lage wären, einen nicht rassistischen Staat zu verwalten, Ebenso würde man Männer benötigen, die die Armee und die Polizei eines solchen Staates kontrollieren könnten. In dieser Absicht verließ ich Südafrika und ging als Abgeordneter des ANC nach Addis Abeba. Meine Rundreise war ein Erfolg. Überall brachte man mir Sympathie für unsere Sache entgegen und man versprach, uns zu helfen. Ganz Afrika war sich einig in seiner ablehnenden Haltung gegen das weiße Südafrika. Selbst in London empfingen mich führende Politiker mit Sympathie. In Afrika versprachen mir Männer Unterstützung wie Julius Nyerere, Präsident von Tanganyika, Kaiser Haile Selassie von Äthiopien, General Abud, Präsident des Sudan, Habib Bourguiba, Präsident Tunesiens, Ben Bella, heutiger Präsident von Algerien, Modiko Keita, Präsident von Mali, Leopold Senghor, Präsident von Senegal, Sekou Touré, Präsident von Guinea, Präsident Tubman von Liberia und Milton Obote, Premierminister von Uganda. Ben Bella lud mich zu einem Besuch nach Ouidah, dem Hauptquartier der Nationalen Algerischen Befreiungsarmee, ein. Diesen Besuch beschrieb ich in meinem Tagebuch, einem der Beweismaterialien. Ich begann die Kunst der Kriegsführung und Revolution zu studieren. Und während meines Auslandsaufenthalts machte ich einen militärischen Ausbildungskurs mit. Sollte es zu einem Guerillakrieg kommen, wollte ich mit meinem Volk kämpfen können und die Gefahren des Krieges mit ihm teilen. Notizen aus Vorlesungen, die ich in Algerien hörte, sind in Anlage 16 angeführt und als Beweismaterial eingebracht worden. Zusammenfassungen von Büchern über Guerillakriegführung und militärische Strategie sind auch dabei. Ich habe bereits zugegeben, dass diese Dokumente in meiner Handschrift abgefasst sind, und ich gestehe ein, dass ich mich mit diesem Studium befasste, um gegebenenfalls auf die Rolle vorbereitet zu sein, die ich, falls der Kampf zu einem Guerillakrieg ausgeweitet werden würde, einnehmen müsste. Mit diesen Fragen beschäftigte ich mich, wie es jeder afrikanische Nationalist hätte tun müssen. Ich war absolut zielstrebig. Das Gericht wird sehen, dass ich versuchte, alle Autoritäten auf diesem Gebiet zu prüfen, aus Ost und West. Angefangen bei den Werken von Clausewitz, über Mao Zedong und Che Guevara auf der einen Seite und die Schriften über den Burenkrieg auf der anderen Seite. Natürlich sind meine Notizen nur Zusammenfassungen dieser Bücher, die ich gelesen hatte, und geben nicht meine persönlichen Anschauungen wieder. Ich traf auch Absprachen für die militärische Ausbildung unserer Rekruten. Aber bei der Durchführung von Projekten dieser Art war eine Zusammenarbeit mit den ANC-Büros unerlässlich. Ich holte mir daher die Zustimmung des ANC in Südafrika zu meinen diesbezüglichen Aktivitäten ein. Insofern fand eine Abweichung vom ursprünglichen Beschluss des ANC statt, aber sie wirkte sich nur außerhalb Südafrikas aus. Der erste Trupp von Rekruten traf gerade in Tanganyika ein, als ich auf meiner Rückreise nach Südafrika dieses Land durchquerte. Bei meiner Rückkehr nach Südafrika fand ich kaum Änderungen auf politischem Gebiet vor. Mit der Ausnahme, dass die Androhung der Todesstrafe für Sabotageakte Wirklichkeit geworden war. Die Haltung meiner Kollegen in Umkonto hatte sich nicht wesentlich geändert. Einige glaubten allerdings, dass die militärische Ausbildung von Rekruten verfrüht sei. Nach ausgiebiger Diskussion beschloss man jedoch, die militärische Ausbildung weiterzuführen. Da es viele Jahre dauern würde, die nötige Zahl von Soldaten auszubilden, um eine Guerillakampagne zu starten. Was auch kommen mochte, die Ausbildung würde nützlich sein. Ich möchte kurz auf einige Geschehnisse eingehen, die nach Augenzeugenberichten in Port Elizabeth und East London stattgefunden haben sollen. Ich meine die Bombardierung der Privathäuser von Regierungsanhängern im September, Oktober und November 1962. Ich weiß nicht, was diese Taten rechtfertigte, noch wodurch sie provoziert wurden. Aber wenn Sie das, was ich schon vorgebracht habe, akzeptieren, wird es Ihnen klar sein, dass diese Fälle nichts mit der Ausführung der politischen Grundsätze von Umkonto zu tun hatten. Einer der Hauptpunkte der Anklage ist die Unterstellung, dass sich der ANC der Beihilfe zur Sabotage schuldig machte. Ich habe bereits erklärt, warum das unrichtig ist. Selbstverständlich kam es zu Überschneidungen in der Organisation. Denn zwischen einer Entschließung, die am grünen Tisch eines Ausschusses geboren wird, und den konkreten Schwierigkeiten der Praxis besteht ein großer Unterschied. Und später wurde die Lage durch Verbannungen und Hausarreste, durch das Ausscheiden von Leuten, die ihre Heimat verließen, um im Ausland politisch tätig zu werden, noch schwieriger. Manche von uns mussten mehrere Ämter gleichzeitig wahrnehmen. Dennoch hielten wir die Aktivitäten beider Organisationen streng voneinander getrennt. Der ANC blieb die politische Massenorganisation der Afrikaner und machte die gleiche politische Arbeit wie vor 1961. Umkhonto blieb ein kleiner Verband, der sich aus verschiedenen Gruppierungen und Rassen rekrutierte und verfolgte seinen eigenen Weg. Die Tatsache, dass manche Umkhonto-Mitglieder vom ANC gewonnen wurden und manche, wie zum Beispiel Solomon Benjwa, in beiden Organisationen Funktionen ausübten, bedeutet aus unserer Sicht noch lange nicht die Änderung der Politik des ANC oder eine Abkehr von der Politik der Gewaltlosigkeit zu der der Gewalt. Diese Überschneidungen bei Verantwortlichen waren ohnehin eher die Ausnahme als die Regel. Aus diesem Grund nahmen auch die Zeugen der Anklage, wie Mr. X und Mr. Z, die Mitglieder des Regionalkommandos waren, nicht an ANC-Sitzungen oder ANC-Aktionen teil. Und so hörten auch Leute wie Mr. Bennett Mashiana und Mr. Reginald Ndubi nichts von Sabotage bei ihren ANC-Zusammenkünften. Die Anklage unterstellt auch, dass der ANC die gleichen Ziele und Absichten verfolgte wie die Kommunistische Partei. Diese Unterstellung ist alt und bereits im Hochverratsprozess hat sich ihre Unrichtigkeit klar erwiesen. Da aber wieder von dieser Unterstellung die Rede ist, werde ich wieder auf sie eingehen. Das ideologische Bekenntnis des ANC ist und war zu allen Zeiten das Bekenntnis zum afrikanischen Nationalismus. Der afrikanische Nationalismus findet seinen Niederschlag nicht in dem Schrei »Jagt den weißen Mann ins Meer«. Der afrikanische Nationalismus im Sinne des ANC will, dass das afrikanische Volk in seinem eigenen Lande Freiheit und Erfüllung finden möge. Die Freiheitscharta ist das wichtigste politische Dokument des ANC. Sie entspricht bestimmt nicht dem Programm eines sozialistischen Staates. Sie fordert zwar eine Neueinteilung, aber keineswegs die Nationalisierung von Grund und Boden. Sie sieht eine Nationalisierung der Minen, Banken und Monopolindustrien vor, weil sich die großen Monopole vollständig in den Händen einer einzigen Rasse befinden. Und ohne Nationalisierung derselben würde die Vorherrschaft einer Rasse trotz der Aufteilung der politischen Macht auch weiterhin fortbestehen. Die Aufhebung des Gesetzes, das Afrikanern den Besitz von Goldminen verbietet, bliebe eine leere Geste, solange sämtliche Goldminen sich in den Händen europäischer Gesellschaften befänden. In diesem Punkt entspricht die Politik des ANC der alten Politik der heutigen burischen Nationalpartei, zu deren Programmpunkten schon seit vielen Jahren Nationalisierung der Goldminen gehört, die schon seinerzeit von ausländischem Kapital kontrolliert wurden. Die in der Freiheitscharta vorgesehene Nationalisierung würde auf einer von privatem Unternehmergeist getragenen Wirtschaftsform beruhen. Die Realisierung der Freiheitscharta würde allen Klassen der afrikanischen Bevölkerung, einschließlich des Mittelstandes, neue Wege zum Wohlstand öffnen. In keiner Phase seiner Geschichte befürwortete der ANC revolutionäre Veränderungen des wirtschaftlichen Gefüges des Landes. Und soweit ich weiß, hat er auch niemals die kapitalistische Gesellschaftsform verdammt. Was die Kommunistische Partei betrifft, und sofern ich Ihre Politik richtig verstehe, tritt sie für die Errichtung eines Staates ein, dessen Grundlagen die Lehren des Marxismus sind. Obgleich sie willens ist, für die Freiheitscharta einzutreten, sieht die Kommunistische Partei in ihr nur eine kurzfristige Lösung der durch die weiße Vorherrschaft geschaffenen Probleme. Und die Freiheitscharta ist für sie nur ein Beginn, nicht aber Ziel und Ende ihres Programms. Zum Unterschied von der Kommunistischen Partei nahm der ANC ausschließlich Afrikaner als Mitglieder auf. Sein Hauptziel war und ist, für das afrikanische Volk Einheit und volle politische Rechte zu gewinnen. Andererseits blieb das Hauptziel der Kommunisten, die Kapitalisten zu entmachten und sie durch eine Arbeiterregierung zu ersetzen. Die Kommunistische Partei strebte eine Verschärfung der Klassengegensätze an, während der ANC für ihren Ausgleich eintritt. Das ist der entscheidende Unterschied. Es stimmt, dass es zwischen dem ANC und der Kommunistischen Partei oft eine enge Zusammenarbeit gab. Aber diese Zusammenarbeit beweist nur, dass wir ein gemeinsames Ziel hatten. In diesem Fall die Abschaffung der weißen Vorherrschaft. Und nicht, dass eine völlige Übereinstimmung der Interessen bestand. Es gibt viele derartige Beispiele in der Weltgeschichte. Eines der besten Beispiele bietet vielleicht die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika und der Sowjetunion in dem gemeinsamen Kampf gegen Hitler. Niemand außer Hitler selbst hätte gewagt zu erklären, dass Churchill oder Roosevelt dadurch Kommunisten oder Werkzeuge des Kommunismus oder dass Großbritannien und Amerika zu Handlangern der kommunistischen Weltrevolution geworden wären. Umkonto ist ein anderes Beispiel für eine derartige Zusammenarbeit. Kurz nach der Gründung teilten mir einige seiner Mitglieder mit, dass die Kommunistische Partei sie unterstützen wollte, was dann auch geschah. Nach einiger Zeit kam es ganz offen zu dieser Unterstützung. Ich glaube, dass die Kommunisten in den Freiheitskämpfen von Kolonialstaaten stets aktiv Partei ergreifen, weil die kurzfristigen Ziele der Kommunisten den langfristigen Zielen der Freiheitsbewegungen entsprechen. Die Kommunisten spielten eine wichtige Rolle in den Freiheitskämpfen Malayas, Algeriens und Indonesiens. Dennoch ist heute keines dieser Länder ein kommunistischer Staat. Auch in den Widerstandsbewegungen, die sich während des letzten Weltkrieges in ganz Europa im Untergrund etablierten, hatten Kommunisten eine bedeutende Rolle gespielt. Selbst General Chiang Kai-shek, heute einer der erbittertsten Feinde der Kommunisten, hatte seinerzeit Seite an Seite mit den Kommunisten gegen die herrschende Klasse in dem Kampf gefochten, der schließlich dazu führte, dass er in den 30er Jahren die Macht in China übernahm. Diese Form der Kooperation zwischen Kommunisten und Nichtkommunisten wiederholte sich in der nationalen Freiheitsbewegung von Südafrika. Bevor die Kommunistische Partei verboten wurde, waren gemeinsame Kampagnen der Kommunisten und der Kongressbewegung allgemein gebilligte Praktiken. Afrikanische Kommunisten konnten Mitglied des ANC werden. Einige arbeiteten sogar in den nationalen, regionalen und örtlichen Komitees mit. Ich trat dem ANC 1944 bei und war in meinen jüngeren Jahren der Ansicht, dass die Politik des ANC Kommunisten zuzulassen und die enge Zusammenarbeit, die in bestimmten Fällen zwischen dem ANC und der Kommunistischen Partei bestand, zu einer Verwässerung des Konzepts des afrikanischen Nationalismus führen würde. Zu diesem Zeitpunkt war ich Mitglied der ANC-Jugendliga und war Mitglied einer Gruppe, die den Ausschluss der Kommunisten aus dem ANC forderte. Dieser Antrag wurde aber klar abgelehnt. Zu denjenigen, die gegen diesen Antrag stimmten, gehörten auch einige Anhänger der konservativsten politischen Anschauungen. Sie vertraten ihren Standpunkt mit der Begründung, dass der ANC von Anfang an nicht als politische Partei mit einer bestimmten politischen Anschauung konzipiert und aufgebaut worden war, sondern als Parlament des afrikanischen Volkes, das für Leute mit den verschiedensten politischen Anschauungen Platz bietet, die sich alle in dem einen Ziel, der nationalen Befreiung, einig waren. Allmählich wurde ich zu diesem Standpunkt bekehrt und habe diese Anschauung seither aufrechterhalten. Weißen Südafrikanern, die ein in Fleisch und Blut übergegangenes Vorurteil gegen den Kommunismus haben, wird es vielleicht schwerfallen zu verstehen, warum erfahrene afrikanische Politiker Kommunisten so bereitwillig als Bundesgenossen akzeptierten. Für uns liegt der Grund aber offen auf der Hand. Für Menschen, die gegen ihre Unterdrücker kämpfen, bedeuten theoretische Unterschiede einen Luxus, den sie sich in diesem Stadium einfach nicht leisten können. Und was weitaus wichtiger ist, jahrzehntelang waren die Kommunisten die einzige politische Gruppe Südafrikas, die willens war, Afrikaner als menschliche Wesen und ihresgleichen zu behandeln. Sie waren willens, gemeinsam mit uns zu essen, zu sprechen.
Achte ich die kritische Pfad von der... ...bare Massnahme, eine Verringerung möglich ist, dass man die von dem Grenzwert, den wir als unkritisch anschauen, dass man den vielleicht sogar noch senken kann.
Viele von ihnen wurden unter dem Gesetz zur Unterdrückung des Kommunismus von 1950 geächtet. Obgleich ich niemals Mitglied der Kommunistischen Partei war, wurde ich wegen der Rolle, die ich in der Kampagne zur Missachtung der Apartheidsgesetze gespielt hatte, auch von diesem verderblichen Gesetz betroffen. Aufgrund dieses Gesetzes wurde auch ich geächtet und ins Gefängnis geschickt. Und nicht nur in der Innenpolitik halten wir die Kommunisten für Anhänger unserer Sache. Auch auf internationaler Ebene haben die Kommunisten uns immer unterstützt. In den Vereinten Nationen und anderen Institutionen der Welt war es immer der kommunistische Block, der den afroasiatischen Kampf gegen den Kolonialismus unterstützte. Und oft brachte er unserer Zwangslage mehr Verständnis entgegen als einige der Westmächte. Obwohl die Politik der Apartheid allgemein verdammt wird, erhebt der kommunistische Block lauter seine Stimme dagegen als der Westen. Unter diesen Umständen bedurfte es schon eines dreisten jungen Politikers, wie ich es 1949 war, um die Kommunisten unsere Feinde zu nennen. Und nun komme ich auf meine eigene Einstellung zu sprechen. Ich erklärte, kein Kommunist zu sein. Und in Anbetracht der Umstände fühle ich mich verpflichtet, auf meine politischen Anschauungen genauestens einzugehen. In erster Linie habe ich mich stets als afrikanischer Patriot gefühlt. Schließlich war ich vor 46 Jahren in Umtata geboren worden. Mein Vetter, der oberste Häuptling von Tembuland war, war mein Vormund. Und ich bin sowohl mit dem gegenwärtigen Oberhäuptling von Tembuland, Sabata Daliebo, verwandt, wie auch mit Kaiser Matanzima, dem Ministerpräsidenten der Transkei. Heute zieht mich die Konzeption einer klassenlosen Gesellschaft an. Teils aufgrund meines Studiums marxistischer Lehren, teils aber auch aus Bewunderung für Aufbau und Organisation der frühen afrikanischen Gesellschaftsordnung meiner Heimat. Grund und Boden, die damals wichtigsten Produktionsquellen, waren Stammeseigentum gewesen. Es gab weder Arme noch Reiche und niemand wurde ausgebeutet. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es richtig, dass mich marxistische